Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und ich bin heute zurück mit einem hochkarätigen Gast. Er ist Finanzexperte, er ist deutsch-schweizerischer Ökonom und vor allem auch Experte für Behavioral Finance. Herzlich willkommen, Professor Thorsten Hens.
Hallo.
Herr Hens, sehr schön, dass Sie auf meinem Kanal zu Gast sind. Ich habe mir gedacht, ich muss jetzt mal mit jemandem sprechen über das Thema Japan, der vor kurzem noch vor Ort war. Jetzt sind Sie ja sowieso Finanzexperte, waren aber auch im Frühjahr dieses Jahres in Kyoto vor Ort. Jetzt haben Sie da eine besondere Beziehung sicherlich auch zu diesem Land. Wie haben Sie denn den Montag, den 5. August erlebt, als auf einmal die Schlagzeilen kamen, der große Crash, über 12% im Minus, Nikkei und Topics? Waren Sie da auch überrascht?
Ja, klar, ich war auch überrascht. Zu dem Zeitpunkt war ich dann aber nicht mehr in Japan. Das wurde mir dann zu heiß. Ende Juni stiegen die Temperaturen auf über 30 Grad und dann bin ich auf die Südhalbkugel gezogen. Im Moment bin ich in Neuseeland. Aber klar, ich war auch überrascht. Es gab eine Rallye auf dem japanischen Aktienmarkt und ich war nicht abzusehen, dass die Bank of Japan die Zinsentscheidungen dreht. Und ja, diese Änderung der Zinspolitik, glaube ich, war der Auslöser dafür, dass die Kurse auch gedreht sind.
War es dann dieser berühmte Carry Trade? Also hat es da wirklich einige auf dem falschen Fuß erwischt?
Ja, das ist ein netter Trade, oder? Es geht immer so lange gut, bis der Hammer kommt. Und das war der Hammer. Also natürlich, die Zinsen waren niedriger in Japan. Man konnte sich absichern in Yen und noch Geld dabei verdienen. Plus Long gehen auf japanischen Aktien, Einzeltitel oder Indizes ist völlig egal. Aber man hatte eigentlich auf beiden Seiten gewonnen. Und dann, klar, das weiß man statistisch, funktionieren, bis irgendwann der Hammer kommt. Die Amerikaner sagen, picking nickels in front of a steamroller. Irgendwann kehrt sich das wieder.
Jetzt ist ja die Frage, was droht da noch? Denn der Yen ist ja, da können wir auch gleich noch drüber sprechen, was da eigentlich genau passiert ist. Er ist ja erst komplett eingebrochen und dann ist er jetzt gestiegen und ja, weil die Notenbank auch die Zinsen erhöht hat. Was droht da noch in Sachen Carry Trade? Also war das jetzt noch ein kleiner Vorgeschmack? War das ein Ausrutscher? Wenn man sich jetzt mal vorstellt, das würde jetzt vielleicht so in vollem Umfang weitergehen und vor allem ist der Yen ja möglicherweise auch unterbewertet. JP Morgan hat vor kurzem davor gewarnt, ja, vielleicht sogar die am meisten unterbewertete Währung der Welt. Also was steckt da noch in der Pipeline?
Also diese Warnung von JP Morgan bezieht sich ja auf Kaufkraftparität. Und das habe ich selbst auch erlebt. Ich war mit dem starken Schweizer Franken in Japan. Es war alles halb so teuer wie in der Schweiz. Man konnte super gut Abendessen gehen für 10 Franken. Also alles war fantastisch. Meine Familie hat mich besucht. Mein Sohn hat Anziehsachen gekauft bei Uniqlo und solche Dinge. Natürlich, kaufkraftparitätenmäßig ist der Yen unterwertet. Aber wir wissen auch, dass die Wechselkurse nicht treibt. Was die Wechselkurse treibt, sind Zinsdifferenzen und natürlich die internationalen Portfolios. Deshalb ist der Yen zwar unterbewertet, aber ich denke, es wird eine Weile noch so andauern. Mal die Bank of Japan das ja auch strategisch nutzt, die möchten ja auch die Exporte wieder ankurbeln.
Was hat die Bank of Japan da eigentlich genau vor? Also jetzt kennen wir Japan ja eigentlich als Zinsparadies sozusagen. Sehr lange Zinsen im Keller, Deflationsproblem lange gehabt. Dann gab es doch die Inflation und jetzt will man das Ganze ja normalisieren. So richtig funktioniert hat es bislang nicht. Also es kam ja der erste Zinsschritt, dann der zweite. Man wollte ja eigentlich noch weitermachen. Jetzt musste man aber schon wieder zurückrudern nach dem Motto, genau. Oh, wenn die Märkte instabil sind, werden wir die Zinsen nicht weiter anheben. Also das wirkt von außen ein bisschen missglückt, oder?
Also man muss da schauen, die Bank of Japan war ja hinten dran im Zinszyklus. Also die anderen, die Amerikaner, die Europäische Zentralbank, auch die Schweizerische Nationalbank, die haben ja tatsächlich die Zinsen hochgekurbelt und jetzt so langsam bringen sie wieder runter, während Japan die Zinsen nicht hochgestellt hat. Japan war froh, dass sie nach 30 Jahren Stagnation endlich mal ein bisschen Inflation erlebten. Die haben gekämpft um die Inflation, die haben Geschenke herausgegeben, Helikoptermoney und all solche Dinge. Und die bekamen keine Inflation hin. Von daher war die Bank of Japan hinten dran. Und die haben jetzt relativ spät da mal Zinsschritte gemacht. Wie man sieht, ist es nicht klar, wie ernsthaft ihnen das ist. Das tickt ja auch eine andere Bombe. Im Moment ist es so, die Japaner haben 263% der Staatsschuld, also Staatsschuld dividiert durch GDP. Der Schuldendienst auf dieser Staatsschuld ist 22% der Staatseinnahmen. Nur im Vergleich, in Deutschland ist es 1%, selbst in Ländern wie Griechenland, Italien sind es 4%. Und wenn die die Zinsen erhöhen, dann kann es auf 30, 40% gehen, dieser Schuldendienst. Dann ist die Staatsschuld nicht mehr bezahlbar. Also von daher hat man natürliche Grenzen, die einfach wegen der langen, langen Quantitative Easing-Phase gekommen ist.
Da tickt eine Zeitbombe. Kenneth Rogoff hat auch genau davor gewarnt. Er hat gesagt, warum Japans Wirtschaft eine tickende Zeitbombe sein könnte. Ja, wie viel Sorgen bereitet Ihnen das? Also, das ist ja jetzt auch ein Problem, denn die Zinsen werden jetzt angehoben. Auf der anderen Seite können sie auch wahrscheinlich gar nicht weiter steigen. Sie haben es gerade erklärt, weil sonst dieses Schuldenkartenhaus in sich zusammenfällt. Also, wo ist sozusagen der Ausweg?
Also, wir sollten sehen, die Bank of Japan war immer schon innovativ. Das, was wir Quantitative Easing nennen, war eine Erfindung der Bank of Japan. Die haben das schon 2003, 2004 gemacht. Und die anderen, die amerikanische oder später auch die europäische Zentralbank, hat es nachgemacht, würde ich mal sagen. Also die Innovation war wirklich bei der Bank of Japan. Und ich kann mir vorstellen, die werden andere Dinge machen. Zum Beispiel, was ja auch immer wieder diskutiert wird, dass man die Staatsschuld aus den Bilanzen herausstreicht, weil in Japan ist die Staatsschuld intern gehalten, also bei der japanischen Nationalbank, wie auch bei dem Staat. Also zum Beispiel könnte die Bank of Japan ihre 43% der Staatsschuld streichen. Die könnte sagen, okay, ich verzichte auf eine Rückzahlung, dann sinkt die Debt-to-GDP-Ratio auf einmal auf unter 150%. Das ist innovativ, das haben
Und
manche Ökonomen schon vorgeschlagen. Aus Sicht des Anlegers sagt er, ja, das ist von einer Tasche in die andere, weil für mich ist der Staat und die Nationalbank irgendwie eine Einheit. Normalerweise sagt die Theorie, ja, das würde inflationstreibend wirken. Aber mal schauen, oder? Also, noch hat Japan keine große Inflation. Also das wäre der nächste Taschenspielertrick, nachdem sie das Quantitative Easing gefunden.
Das wäre dann kein Problem mit den Schulden. Also jetzt denkt man jetzt erstmal, okay, wenn die Schulden ausfallen, dann bricht da alles zusammen, weil man dann eben die Schulden überwiegend selbst hält. Also das wäre dann möglich aus Ihrer Sicht.
Ja, also wenn Sie sich zurückerinnern an Russland zum Beispiel. Russland kam auch, als der Umbruch war, Perestroika, Glasnost und so weiter, in eine Schuldenkrise. Was haben sie gemacht? Sie haben auf inländische Staatsschuld nicht zurückgezahlt, aber auf ausländische schon. Ich denke, so etwas wird Japan dann auch versuchen müssen. Ob sie es machen, weiß ich nicht, aber ich denke, das wäre der naheliegende Zug. Natürlich, wenn man das
Würden
auf
Sie
ausländische
als,
Staatsschuld macht,
ja.
dann hat man ein Problem, dann steigen die Spreads in die Höhe und alles. Aber ich vermute, machen das auf inländische, weil da die Schuld liegt.
Würden Sie das so umsetzen, wenn Sie jetzt in der Verantwortung wären, oder würden Sie einen anderen Weg gehen?
Also dafür weiß ich zu wenig, aber das, was mir als Ökonom, auch als Makroökonom einfällt, wäre jetzt dieser Schachzug. Noch andere Schachzüge, der Mr. Abe, der sprach immer von seinen Pfeilen. Vielleicht gibt es noch andere Pfeile, die Bank of Japan im Köcher hat. Aber ich würde denken, in der Not, wenn sie die Zinsen erhöhen müssten, dann wäre das vielleicht der erste Schachzug, den sie machen. Aber das ist rein spekulativ, hat noch keiner gemacht. Vielleicht wagt sich die Bank of Japan. Und wenn die das zuerst machen, ich sehe schon viele, die nachziehen.
Aber wir können Zwischenfazit ziehen, oder? Also Japan ist vielleicht gerade, gut, China kann man vielleicht auch noch anführen, aber schon eine Blackbox, oder? Was die Weltwirtschaft, was die Börse betrifft. Wir haben es jetzt gesehen, was das für eine heftige Reaktion war. Das ist schon eine massive Unsicherheit, oder? Was da ausgestrahlt wird.
Ich würde mal sagen, das war ein Bang, wo die Leute aufgewacht sind. Die scheinbare Sicherheit, die es jetzt über Jahrzehnte gab, war eben nur scheinbar, weil eben, wie der Herr Rogoff und andere sagen, im Hintergrund Probleme lauern. Also ich denke, bei jedem Investieren kurzfristig sieht manches goldig aus, aber langfristig gibt es dann versteckte Risiken, die sich irgendwann realisieren.
Gehen wir mal zum Yen zurück. Bevor er jetzt nach oben gesprungen ist, ist er ja zuvor komplett eingebrochen. Warum ist die Währung so schwach?
Das ist eine gute Frage. Das. Also Kaufkraftparität erklärt es nicht, Zinsdifferenz erklärt es auch nicht. Weil eigentlich würde man denken, wenn die Zinsen niedriger sind, dann sollte die Währung stärker sein, wie beim Schweizer Franken zum Beispiel. Der ist stark, weil die Zinsen niedriger sind. Japan, die wurden schwächer, obwohl die Zinsen niedriger sind. Also das ist auch keine Erklärung. Also die Erwartung war meines Erachtens, dass die Leute gesagt haben, ja, wegen dieser Carry Trades, dass deshalb die viel der Investitionen liefen in die andere Richtung. Aber genau weiß das auch nicht. Eine der schwierigsten Erklärungen, eine der schwierigsten Dinge zu erklären sind Wechselkurse.
War das schon die Form einer Währungskrise? Sie waren ja vor Ort, gerade als es auch richtig, ja, virulent wurde. Also hat man sich da große Sorgen gemacht oder wurde das übertrieben? Gerade von der Presse? Oder war
Dass
das schon
lange
wirklich,
Zeit
was man eine Währungskrise nennt?
der Yen runterging, das war
Genau, also
keine
als der
Sorge oder
wirklich immer
die.
weiter abgewertet hat.
Nein, das war gut. Also die, es gab viel mehr Tourismus, es gab viel mehr Exportgüter und so. Die Bevölkerung hat gelitten, weil natürlich die Importgüter teurer geworden sind. Aber ich denke, das war aus Sicht, von makroökonomischer Sicht aus Japan, war das gut. Jetzt ist eher die Sorge, wenn das zu schnell kehrt, dass dann eben die Exporte wieder andersherum laufen, also die Exporte zurückgehen und solche Dinge.
Aber kann sowas dann nicht kippen? Also wenn eine Währung zu schwach wird, jetzt ist die Frage, was ist zu schwach? Also irgendwann gibt es ja bei allen wahrscheinlich Kennzahlen oder wie auch immer, Kipppunkt. Also ist sowas nicht brandgefährlich, wenn eine Währung dann irgendwann zu schwach wird, dass das dann so ein selbstverstärkender Effekt wird und dass dann auch vielleicht Japaner sagen, ich muss jetzt gucken, bevor die Währung immer schwächer wird, dass ich dann in Dollar gehe oder in Euro oder in Schweizer Franken oder in Gold. Also kann sowas dann nicht irgendwann mal komplett schief gehen?
Ja, klar. Aber die Frage ist, wo ist die Schmerzgrenze? Also, ob die Schmerzgrenze jetzt erreicht war, auf kurze Sicht ist ja wieder um 10. Ich weiß nicht, wo die Schmerzgrenze dort ist. Also, die japanische Bevölkerung ist sehr leidensfähig, sage ich mal. Die gehen nicht auf die Straße und protestieren. Man hört die Unzufriedenheit, wenn man mit Kollegen redet, mit anderen Leuten redet oder so, aber es dauert eine Weile, bis die sich tatsächlich wehren und organisieren.
Wie stark ist denn die japanische Wirtschaft aus Ihrer Sicht? Da gibt es ja sehr viele Widersprüche. Also man ist sehr innovativ auf der einen Seite, man hat sich jetzt auch eigentlich ganz gut erholt. Auch die Börse hat sich ja ganz gut erholt in den letzten Jahren. Auf der anderen Seite hat man diese Megaprobleme wie die Schulden, auch wie die Demografie. Wie würden Sie die japanische Wirtschaft einschätzen?
Die beiden Probleme haben wir ja vorher schon besprochen. Es gibt das Schuldenproblem, es gibt das Demografieproblem. Aber was gerade läuft, ist eine Corporate Governance Revolution. Seit 2021 hat die japanische SEC eine neue Direktive herausgegeben, dass die Leitungsgremien der Firmen mit jüngeren Leuten besetzt werden sollen, auch mit Frauen besetzt werden sollen. Also nicht nur Männer, dass die Firmen ihre stillen Reserven auflösen. Ich bin inzwischen so alt, dass ich das in Deutschland noch erlebt habe, Ende der 70er Jahre, dass man die stillen Reserven auflöst, dass man die Cashbestände benutzt, um die eigenen Aktien zurückzukaufen, dass man die Verpflichtungen, die sogenannten strategischen Positionen, die die Firmen untereinander halten, rausgibt und all diese Dinge. Also da bricht gerade etwas auf, was auch dazu führen könnte, dass die Wirtschaft dynamischer wird. Also im Moment ist die Wirtschaft geleitet, wenn man vom Club alter Herren. Und wenn man alt ist, dann hat man keine Notwendigkeit, was zu ändern, oder? Es läuft ja alles gut. Aber die Jungen leiden, die leiden unter der wirtschaftlichen Situation, die leiden unter der Demografie. Wenn ein Junger drei Alte durchfüttern muss und bald fünf und dann zehn, also die jungen Leute werden Japan verlassen. Von daher ist es, sage ich mal, sehr notwendig, dass man irgendwie die Jungen stärker mit einbezieht, weil da ist auch die Innovation. Also ich finde das einen sehr positiven Schachzug, dass man diese Corporate Governance Revolution jetzt macht. Wohin das führt, ist nicht klar. Also einzelbetriebswirtschaftlich, da gibt es tolle Unternehmen, die ihre Aktien aufkaufen, die getrimmt werden und so, die Value Investments und solche Dinge. Aber man muss auch schauen, was es makroökonomisch bedeutet. Also solange nicht wirklich eine Innovation da ist, einfach die Cashbestände loszuwerden, bedeutet ja noch nicht, dass man mehr produziert.
Wie wichtig ist die Entwicklung in Japan eigentlich aus deutscher Sicht? Denn es gibt ja einige Experten, die sagen, ja, was da gerade passiert, gerade das Demografiethema, das droht uns erst noch. Also ist Japan in gewisser Weise eine Blaupause
Ja, ich
für
denke
Deutschland?
schon. Also eine Sache, die Japan nicht macht, die in Deutschland heftig diskutiert wird, aus ökonomischer Sicht aber sinnvoll ist, ist Zuwanderung. Also die japanische Bevölkerung schrumpft. Nebenan sind die Philippinen zum Beispiel. Da gibt es viele junge Leute und da könnte man sich welche auswählen nach irgendwelchen Kriterien. Man könnte wie die Kanadier Einwanderungskriterien machen und so. Und dann hätte man durch Mischung hätte man junge Leute, die bereit sind, was zu tun, weil sie aus ärmeren Regionen kommen. Dann wird die ganze Ökonomie wieder an Schwung gewinnen. Aber Japan ist sehr, sehr zurückhaltend, was Einwanderung angeht. Stattdessen haben sie eine überalterte Bevölkerung, ein Rentenalter, was sie nicht hochkriegen, ist auch erstaunlich. Die gehen mit 65 in Rente und haben dann noch mal 30, vielleicht 35 Jahre zu leben. Also das kann keiner mehr finanzieren. Ein Schritt wäre ja auch mal zu sagen, okay, jetzt gehen wir mal mit 70 in Rente. Dann wird die junge Bevölkerung auch entlastet. Aber das sind Dinge, die dort sehr schwer fallen. Das liegt an der Kultur, weil Alter wird sehr respektiert. Also wenn ich mit den jungen Leuten in Deutschland, der Schweiz rede, die reden häufig sehr despektierlich, also nicht sehr respektvoll über das Alter. Gerade in der Schweiz hatten wir jetzt das Problem, dass die Alten, also die Rentner, sich in eine Rentenerhöhung geleistet haben, dann haben die Jungen gesagt, ja, was ist das jetzt? Wir haben euch geschützt in der Corona-Zeit, ihr hättet draufgehen sollen und stattdessen, jetzt sind wir durch die Corona-Zeit, jetzt stimmt ihr dafür eine Rentenerhöhung, ein 13. Rentengehalt, oder? Das würden die Jungen in Japan nie sagen. Die haben viel zu großen Respekt vor dem Alter.
Jetzt haben Sie heute schon sehr oft gesagt bezüglich Japan, ja, das ist eigentlich nicht mehr finanzierbar. Also da wird was passieren müssen, oder? Ist die größte Gefahr? Sie haben vorher das Beispiel genannt, wie man es auflösen könnte. Wäre eine Möglichkeit, ist die größte Gefahr, dass man nichts macht und dass es dann irgendwann komplett schief geht?
Ja, genau. Aber auch das ist eine Frage des Alters, glaube ich. Je älter man wird, desto eher ist man geneigt, nichts zu machen. Es wird ja schon irgendwie gut gehen. Aber ich denke, durch die Corporate Governance Reform und hoffentlich auch in den politischen Gremien kommen dann vielleicht ein paar Jüngere und die können dann unbefangener herangehen und können sagen, ja, diese Schadschuld ist ja nicht meine, die lassen sich jetzt mal streichen oder so.
Also das wird auf jeden Fall sehr spannend. Viele bezeichnen Japan ja schon länger als ja, Versuchslabor der Weltwirtschaft. Ja, da sind wir gespannt, was da für weitere Versuche gestartet werden. Was hat Sie eigentlich, persönliche Frage, eigentlich nach Kyoto verschlagen?
Also ganz pragmatische Gründe. Ich war noch nie in Japan, also dachte, ja, das wäre doch spannend mal zu sehen, auch eben aus ökonomischen Gründen, weil ich wusste, es gibt die Corporate Governance Revolution, auch die Kultur war mir nicht bekannt. Und dann hat die Universität Zürich im Ja, 2020 ein Kooperationsabkommen geschlossen mit Kyoto und da gab es einen Topf Geld. Und mit dem Topf konnte ich dann mein Flugticket bezahlen und die Universität in Kyoto hat meine Wohnung bezahlt. Also dachte ich, ja, das ist jetzt die Gelegenheit. Dann ist auch noch der Yen runtergegangen. Also habe ich eine gute Gelegenheit gehabt, gerade in der Zeit nach Japan zu gehen. Und es war sehr spannend. Also es gibt so viele wirklich freundliche und höfliche Leute. Es gibt kaum Kriminalität. Das ist wirklich erstaunlich. Und die Leute sind alle Perfektionisten. Also wie man sich anstellt für den Zug oder für den Bus oder alles wird perfektioniert, wie die Gemüse eingepackt werden und all solche Dinge. Das sind die absoluten Perfektionisten. Aber aus meiner Sicht ist Perfektion der Gegenspieler zur Innovation. Also von daher mache ich mir Sorgen, vielleicht kommt nicht genügend Innovation, wenn man immer zu perfektionistisch ist. Innovation bedeutet auch, ich muss mal Fehler machen können, ich muss mal was versuchen. Und dann ist es vielleicht nicht am Anfang perfekt, sondern vielleicht im dritten Versuch perfekt.
Ja, das ist eine sehr spannende Beobachtung. Ich habe es in Japan auch erlebt. Also es ist ja wirklich, wie Sie sagen, eine Wissenschaft, sich vorm Restaurant anzustellen oder im Bus
Ja,
einzusteigen.
genau.
Das ist schon, also da ist die deutsche Gründlichkeit nichts dagegen. Das ist schon nochmal in Japan eine ganz
Also an der
andere Nummer.
Universität, das kann man keinem in Deutschland erzählen, an der Universität, jeden Morgen muss man sich als Professor in eine Liste einschreiben, dass man da ist, oder? In den Seminaren muss man sich an eine Liste einschreiben. Also ich bin in Zürich froh, wenn meine Kollegen 3 von 5 Tagen ins Büro kommen, oder? Aber in Japan, nein, jeden Tag muss man sich einschreiben, wenn nicht, muss man sich entschuldigen und all solche Dinge. Also das ist nicht sehr innovativ. Also die meisten guten Gedanken, die ich in meinem Professorenleben hatte ich nicht im Büro in der Uni. Die habe ich, wenn ich joggen gehe oder wenn ich den Kopf ein bisschen entlüfte. Also das hindert auch die Innovation.
Kommen wir noch zum Investieren, zweiten Part konkret. Würden Sie jetzt, wenn wir das vielleicht mal das Thema Japan abschließen, wenn Sie das jetzt in einem Depot abbilden, Japan ist ja auch im MSCI World und in großen Indizes natürlich vertreten, würden Sie Japan jetzt eher untergewichten oder übergewichten?
Nein, also ich hatte eine Weile in China, bis es da ziemlich schlimm ging mit Corona und so. Und dann habe ich die Teile aufgelöst gegen Indien und Japan. Also ich denke, diese Kombination ist eine gute. Indien hat man genau das gegenteilige Problem. Man hat viele, viele junge Leute, man hat starkes Bevölkerungswachstum. Japan hat man viele alte Leute. Ich dachte, okay, die Kombination ist eigentlich jetzt besser als China. Und sie ist auch gekommen. Also da, ich würde es schon empfehlen. Von der Revolution werden die Anleger kurzfristig profitieren. Aktienrückkäufe und all diese Dinge sind natürlich kurzfristig profitabel. Die Frage ist, ob langfristig, also auf 5, 6 oder 10 Jahre hinaus, tatsächlich dann Innovation entsteht. Im Moment entsteht mal ein Aktienkursschub. Von dem kann man natürlich profitieren.
Worauf muss man da achten? Denn die Währung, wir haben jetzt heute schon darüber gesprochen, der Yen ist ja sehr volatil. Also erst der Absturz, dann geht es wieder hoch. Also da ist einiges an Musik drin. Wenn ich jetzt als deutscher Anleger investiere oder auch als Schweizer Anleger, muss ich dann währungsgesichert kaufen oder wie geht man da am besten vor?
Ja, also ich glaube, der Carry Trade ist nicht tot, oder? Der hat da einen von dem Bug bekommen, aber ich würde nach wie vor währungsbesichert kaufen, weil die Bank of Japan, wie ich anfangs sagte, nicht anders kann. Die kann die Zinsen nicht stark erhöhen, weil sie in der Klemme steckt mit der großen Staatsschuld. Also von daher glaube ich schon, dass der Carry Trade nach wie vor noch funktioniert, aber sein gesamtes Vermögen investiert und dann kommt der Hammer und man verliert beim Carry Trade Geld, ist natürlich ärgerlich. Also man muss halt ja, einen kleinen Prozentsatz, maximal 5% oder so, dort investieren, weil es gibt stabilere Märkte, die eine gute, relativ sichere Rendite versprechen.
Zum Beispiel.
Also, S&P oder S&P 500 ist Amerika ist der stärkste Markt. Damit hat man indirekt auch ein bisschen Fuß in den Tech-Werten, die auch sehr stark, aber natürlich auch sehr volatil sind. Also ich glaube, die letzten 20 Jahre oder so hat kein Markt den S&P 500 geschlagen. Der hat, glaube ich, 10% oder mehr als Durchschnittsrendite gemacht. Okay, dann verliert man aus Schweizer Sicht 1, 2% pro Jahr noch am Dollarkurs, aber dennoch. Also, solange Amerika, ja, sagen wir, innovativ bleibt und die ganze Intelligenz der Welt nach Amerika zieht, der Zuckerberg, der man so kennt, die verdienen da sehr viel mehr, die ziehen nach Amerika.
Wie investieren
Was
Sie
ist
eigentlich
die
konkret?
Alternative?
Also,
Bitte?
Entschuldigung, ja, Sie wollten noch,
Jetzt haben wir uns
was ist die
überschnitten, es
Alternative
gab
zu
eine
den USA?
Verzögerung. Killer.
Okay, sorry. Ja, die Verbindung ist relativ weit nach
Ich bin
Neuseeland.
auf der
Funktioniert
anderen Seite der
trotzdem.
Welt.
Ja, das muss das deutsche Internet erstmal hinkriegen. Das ist ja auch nicht im besten Zustand. Da haben wir auch auf jeden Fall Luft nach oben. Sie meinten gerade, was die Alternative zu den USA wäre, wenn ich das richtig verstanden habe. Also
Ja, also
gibt es momentan gar keine. Also
man muss natürlich immer diversifizieren. Man weiß nicht, wie das da weitergeht in den USA. Auch da gibt es extrem Risiken. Wenn der Trump nicht gewählt wird, sagt er, dann wird da ein Bürgerkrieg beginnen und solche Dinge. Also das ist natürlich auch nicht gut für die Ökonomie. Auch da gibt es extrem Risiken. Ich würde nicht sagen, dass es geschieht, aber auch da können Dinge geschehen, die ungünstig sind, wenn man 100% in eine Region investiert ist. Also man muss diversifizieren. Wenn man weltweit schaut, also MSCI schaut, hätte man 2/3 USA, aber vielleicht sollte man ein bisschen mehr haben, aber nicht 100% USA. Und natürlich gehört Europa dazu, Japan, auch Indien, wie ich schon gesagt habe, gehört dazu. Und da muss man auch sektorell kommen. Also alles das wissen wir in der Portfoliokonstruktion, muss man bedenken. Diversifikation ist wahrscheinlich das Wichtigste.
Sie investieren dann auch über ETFs oder wie kann man sich das vorstellen? Sie sind ja wirklich ja ganz tief drin, schon seit vielen Jahren, wissen um alle typischen Anlegerfehler. Wie
Ich
kann man sich, Sie haben schon gesagt,
mach auch Fehler,
Japan,
keine,
Indien.
keine. Ich bin kein Buffett, oder? Ich mache auch Fehler beim Anlegen. Ich habe ein gemischtes Portfolio, ich habe ETFs, je nachdem, wo ich bin, aber ich habe auch einen genialen Stockpicker, der mir hilft, der Muhlmir Linker, ich weiß, ob Sie den kennen, der ist auch häufig
Nee, ich
in
glaube nicht.
Deutschland präsent. Der ist ein genialer Stockpicker, also der pickt mir dann Nvidia und dann geht es eine lange Zeit hoch und solche Dinge, also. Ist ein Gemisch aus beidem.
Sie haben in einem Interview, das ich mir zur Vorbereitung angeschaut habe, gesagt, einer der dümmsten Fehler ist, wenn man in der Krise verkaufen muss. Jetzt haben wir das gerade beim Carry Trade bei einigen wahrscheinlich gesehen, dass sie dann Liquidität gebraucht haben. Der typische Privatanleger verkauft ja auch gerne mal, wenn es runtergeht. Ist das der größte Fehler, in einer Krise zu verkaufen?
Also der größte Fehler ist, nicht zu investieren. Das kostet
Gut, das
einen
ist dann die, sagen wir
6
mal, die
bis 7
Vorstufe.
Prozent pro Jahr. Und wenn ich das schaue, in Deutschland, das ist wahrscheinlich der größte Fehler, den man da im Durchschnitt macht. Also die Prozentsatz der Aktionäre ist in Deutschland zumindest verglichen zur Schweiz, Amerika und so erschreckend niedrig. Ich denke, das ist der größte Fehler. Und wenn man dann mal investiert ist, klar, dann ist der nächstgrößte Fehler, dass man in der Krise abspringt. Und von daher muss man so investiert sein, dass es zu seiner Persönlichkeit passt. Der eine sagt vielleicht, ja, okay, ich glaube nicht an Stockpicking, okay, kein Problem, dann macht er halt einen Index. Der andere sagt, ja, ich will, was weiß ich, so wie der Buffett investieren, ich mache Stockpicking. Der dritte sagt, the trend is your friend. Alles das ist egal. Wichtig ist, dass man dabei bleibt.
Und ist Cash dann auch King? Also wenn ich mir überlege, in der Krise, manche müssen verkaufen, ist das aus Ihrer Sicht dann auch rational? Jetzt sind wir gerade auch schon ein bisschen auf höheren Bewertungsniveaus. Man weiß natürlich nie, Bewertung ist jetzt auch nicht immer kurzfristig das beste Prognoseinstrument, kann natürlich weiter hochgehen, aber trotzdem ist Cash aus Ihrer Sicht auch ein wichtiger Bestandteil, gerade jetzt?
Also ja, Cash nicht wegen der Rendite, sondern aus strategischen Gründen, damit man in der Krise nachgucken kann. Wenn man also nicht 100% investiert ist, macht man implizit eine Wette darauf, dass die Krisen häufig kommen. Ja, wenn ich 80% investiert bin und es kommt 10 Jahre keine Krise, habe ich ein Problem. Ja, aber wenn ich 80% investiert bin und kommt alle 2 Jahre eine große Krise, dann geht es mir natürlich besser, weil dann kann ich die Aktienquote hochfahren, wenn alle verkaufen. Und das ist eine Wette darauf, wie häufig kommen die Krisen. Aber wenn ich jetzt mal zurückschaue, die globale Finanzkrise, dann hatten wir die Währungskrise im Euro, dann hatten wir die Corona-Krise. Also ich habe wieder den Eindruck, die Krise, dass man eine strategische Cash-Position halten sollte. Außerdem ist es psychologisch wichtig. Also stellen Sie sich vor, Sie sind 100% investiert, es kommt die Krise, dann können Sie nur noch leiden. Ne? Sie können nur noch runtergehen und Sie leiden und vielleicht sind Sie dann geneigt zu verkaufen. Während wenn Sie Cash haben, dann haben Sie die Möglichkeit zurückzuschlagen. Ja, dann sagen Sie ja, scheiß Markt, du hast mir jetzt wehgetan, jetzt haue ich zurück, jetzt investiere ich mehr. Ja, das ist eine ganz andere Logik, dass man nicht einfach passiv da sitzt und leidet, sondern sagt ja, okay, ich nutze die Opportunität und nach der Krise geht es mir besser als vorher. Nur bei dieser Logik ist ganz wichtig, man muss die Cash-Position wieder aufbauen. Ich habe so viele Investoren gesehen, die sagen ja, super, dann kommt eine Krise und sind so 100% investiert, dann vergessen sie, die Cash-Position wieder aufzubauen. Kommt die nächste Krise und dann müssen sie wieder leiden. Also, ich denke, man muss eine strategische Position halten, aber sie auch tatsächlich immer wieder aufbauen.
Wie hält ein Profi, wie sieht dann Cash, fließt das in Anleihen, in Kurzläufer oder liegt das wirklich dann auf dem
Also,
Verrechnungskonto, auf dem Girokonto?
lange Zeit war ja nichts zu holen bei Anleihen. Ich habe dann Cash ist Cash, oder? Schweizer Franken. Das bedeutet aus eurer Sicht natürlich auch einen Gewinn, oder? Wenn ich Cash in irgendeiner Weichwährung halte, Dollar oder Euro oder so, oder japanische Yen, das ist natürlich ein Verlust, aber in Schweizer Franken kann man das schon machen.
Was mir bei der Vorbereitung auch noch untergekommen ist, Sie haben gesagt, in einer Krise, wenn es da mal richtig fällt, dann schlagen Sie gerne auch mal zurück und zwar gehebelt. Ist das eine sinnvolle Strategie?
Nein, das ist nicht sinnvoll. Ich sage, ich bin auch nur ein Mensch. Das
Naja, aber
ist eine Frage.
wenn ich tiefer kaufe und dann heble, dann ist es ja schon wahrscheinlich eine höhere Rendite, die ich erwarten kann,
Ja, aber
oder?
es ist natürlich ein höheres Risiko. Wenn Sie mit Hebel hineingehen und dann haben Sie den Double Dip, wenn es dann also nach kurzer Zeit wieder runterbricht, dann haben Sie ein großes Problem. Also besser ist, eine Cash-Position aufzulösen, als dann mit Hebel einzusteigen.
Das finde ich aber sehr sympathisch, dass Sie auch ja, darüber sprechen und auch sagen, dass Sie dann auch nicht perfekt sind, obwohl Sie ja in der Theorie genau wissen, was es zu vermeiden gilt. Was ist denn vielleicht nochmal, um das abzuschließen, Fehler, der Ihnen immer noch am meisten unterkommt, wo Sie sich jedes Mal denken, das gibt's doch nicht, dass die Leute das immer noch ständig falsch machen.
Also mein persönlicher Fehler oder den ich so beobachte bei anderen?
Nee, generell bei den Anlegern.
Also wie gesagt, dass die Leute, die nicht investiert sind, ich habe eine Sprechstunde, da kommen Greti und Pleti, sagt man in der Schweiz. Also beliebige Leute kommen zu mir, erklären mir ihre Situation, dann sage ich ja, sie müssen investieren. Worten, wie gut das denn wäre und dies und das. Und dann frage ich mal ein halbes Jahr, ja, sind sie jetzt investiert? Nö. Ich glaube, der größte Fehler ist einfach, die Leute trauen sich nicht oder es passt nicht zu ihrer Weltanschauung, am Aktienmarkt zu investieren oder so. Das ist der größte Fehler. Und es ist schwierig. Also manche konnte ich überreden, aber puh, längst nicht alle. Die nennen dann investieren, spekulieren und solche Dinge. Also da ist noch viel Überzeugungsarbeit zu leisten, dass es nichts Verbotenes ist, zu investieren. Eine Case Study. Ich bin der Finanzchef von der reformierten Kirche in Zürich. Und das war verdammt schwierig, die zu überzeugen, dass man das Vermögen, das ist beträchtlich am Aktienmarkt investiert. Das ist das Reich des Bösen, der Mammon. Da gibt es nicht einfach nur Rendite-Risiko-Hürden, sondern da gibt es, sagen wir, Identitätshürden.
Verstehe, ja gut, das ist dann natürlich ein komplizierterer Fall und da mussten Sie
Genau.
dann Überzeugungsarbeit leisten.
Ja,
Hat
habe
aber
ich
funktioniert am Ende.
sonntags früh ist noch irgendwo im YouTube. Sonntags früh habe ich dann eine Predigt halten dürfen, um die Überzeugungsarbeit zu leisten.
Sehr gut, Leute. Ich glaube, hier sind einige dabei, die das gerade gucken, die schon investiert sind. Also da seid ihr schon auf jeden Fall mal einen Schritt voraus. Herr Hens, abschließend, das hat großen Spaß gemacht und vielen Dank, dass Sie sich auch die Zeit genommen haben. Ein Zitat von Ihnen, und zwar, dass Sie hier selbst nach 40 Jahren Forschung immer noch fasziniert sind von den Finanzmärkten, dass die Märkte aber sehr dynamisch sind und dass Sie sich nicht ganz sicher sind, die Lücke, ob die größer oder kleiner wird, Verständnis und Märkte. Gibt es denn etwas in den letzten 10, 20 Jahren, eine Entwicklung, wo Sie sagen, da hat sich schon etwas verändert? Weil wir kennen ja diesen Klassiker, ja, Börse ändert sich eigentlich nie und es sind immer wieder mehr oder weniger dieselben Abläufe. Gibt es doch etwas, was sich vielleicht geändert hat in den letzten 20, 30 oder vielleicht sogar 40 Jahren?
Also die Instrumente haben sich geändert. Man ist viel schneller am Markt, man hat heutzutage Smartphones und so, man kann sich besser informieren, man kann schneller traden und all diese Dinge. Das Dumme ist nur geworden. Also wir haben viele Untersuchungen, die zeigen, dass durch den Informationsoverkill und durch den direkteren Zugang an den Märkten haben die Investoren im Durchschnitt schlechtere Entscheidungen getroffen. Also auch da muss man ab und zu mal einen Schritt zurückgehen, bevor man eine wichtige Entscheidung trifft. Damit man ein bisschen, Professor Kahneman, Nobelpreisträger, Behavioral Finance, sagt, es gibt einen Unterschied zwischen Thinking Fast und Thinking Slow. Und man muss aufpassen, dass man eben ab und zu mal einen Schritt zurück macht, damit man ein bisschen gründlicher nachdenkt. Und durch die Technologisierung ist es genau in die falsche Richtung gegangen. Dadurch gibt es viel mehr spontane Eingaben, spontane Trades, die, so wie wir es statistisch finden, also nicht nur wir in der Schweiz, auch der Hacketal in Frankfurt zum Beispiel hat da viele Untersuchungen, die zeigen, dadurch ist eigentlich schlechter geworden. Dadurch gibt es mehr Fehler beim Investieren.
Herr Hens, dann beobachten wir gespannt, was in Japan passiert. Gut. Ihre vielleicht abschließend Prognose, ist die für Japan eher positiv oder eher negativ, wenn wir mal auf diese tickende Zeitbombe schauen? Glauben Sie, das geht eher gut oder dass das noch teuer wird
irgendwann? Nein, ich denke, es geht gut. Es kommt die Corporate Governance Revolution und die Bank of Japan ist innovativer als die anderen. Die werden den einen oder anderen Taschenspielertrick machen, um die Zeitbombe zu entschärfen. Also ich bin optimistisch.
Sehr schön. Das ist doch ein guter Abschluss. Herr Hens, herzlichen Dank.
Gerne.
Und danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und wir bekommen einen Daumen nach oben und natürlich unbedingt den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sind natürlich sehr gespannt auf eure Kommentare. Danke noch nach Neuseeland. Jetzt stolper ich noch auf den letzten Metern. Danke, Herr Hens. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Wolltest du auch schon immer ein mutiger Polizist werden? Ui, 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 ui. Und den allertiefsten Dschungel erforschen? Wow. Ganz allein verlorene Goldschätze finden? Ding. Und an den größten Dreckschrauben, die die Welt je gesehen hat? Oh, dann ist die D-Max DNA bestimmt auch ein Teil von dir. Denn bei D-Max fängt jede Geschichte mit dir an.
Im Herbst erwarten dich neue Serien-Highlights, spannende Abenteuer und Adrenalin pur. Freu dich auf neue Staffeln von Erfolgsformaten wie Germinator, Steel Buddies, 112, Feuerwehr im Einsatz sowie zahlreiche Neustarts wie Feuerwache 3, Alarm in Rostock. Nur auf D-Max und bereits 7 Tage vor Ausstrahlung auf Discovery+.